Doreen reist durch wilde Wildheit. Durch brutale Wildnis, grausame Wüstenei. Durch gänzlich unberührtes Gebiet. Doreen reist durch wilde Wildheit, wird von Einheimischen gefangen und mit dem Tod bedroht. Doreen ist eine moralisch hochstehende Person. Doreen, eine moralisch höher stehende Person, findet sich gestrandet in einer boshaften, isolierten, primitiven Umgebung.
Doreen versucht inständig, loyal zu bleiben gegenüber ihrer Freundin Tatjana. Doch bestimmte Umstände gestalten das schwierig.
Doreen und ihre Freundin Tatjana sind Entdeckerinnen im Dschungel. Doreen und Tatjana, ihre Freundin, sind im Dschungel als Entdeckerinnen. Doreens Freundin Tatjana wird
Doreen
verrückt,
und ihre Freundin,
weil sie die
Tatjana,
Früchte einer fremden Pflanze gegessen hat. Sie unternimmt eine Mordsattacke auf Doreen.
Tatjana, ihre Freundin,
sie unternimmt
Dschungel
eine mörderische Attacke auf Doreen.
Doreens
sie ermordet
Freundin,
Doreen
Tatjana,
attackerisch.
Wird verrückt, weil sie die Früchte einer fremden Pflanze gegessen hat. Sie unternimmt eine Mordsattacke auf Doreen. Sie unternimmt eine mörderische Attacke auf Doreen. Sie ermordet Doreen attackerisch. Doreen vollzieht ehrenhaft die herzzerbrechende Verpflichtung, ihre Freundin Tatjana zu töten. Hoffnungslos, krank und von Leiden gefoltert. Tatjana bettelt
Doreen
um Erlösung
vollzieht ehrenhaft
aus Doreens Händen
die herzzerbrechende Verpflichtung, ihre Freundin Tatjana zu töten. Hoffnungslos, krank und von Leiden gefoltert. Tatjana bettelt um Erlösung aus Doreens Händen als Akt des Mitleids. Tatjana ist die Schwester von Luis, der Doreen sehr viel bedeutet. Doreen berichtet Luis, den sie liebt, dass sie Tatjana getötet hat. Doreen berichtet Luis, dem Mann, den sie liebt, dass sie Tatjana getötet hat und bittet ihn, die Polizei zu rufen. Doreen glaubt, aufgrund von Indizien ein Verbrechen begangen zu haben, an das sie sich nicht erinnern kann, es begangen zu haben und welches sie in Wirklichkeit nicht begangen hat. Doreen berichtet Luis, dem Mann, den sie liebt, dass sie Tatjana getötet hat und bittet ihn, die Polizei zu rufen. Doreen und Una, Rivalinnen um die Liebe von Luis, werden von Boguslav, dem Vater von Luis, einem geheimen, zermürbenden Test ihrer Würdigkeit unterworfen.
Doreen und Una,
Doreen und
Rivalinnen
Una
um die Liebe
werden in eine
Luis,
geheime Feuerprobe gelockt,
von Boguslav, dem
um
Vater
ihren Wert zu beweisen.
Luis,
Una
einen geheimen,
fällt total durch.
Zermürbenden Test ihrer
Doreen
Würdigkeit
besteht die Prüfung fast um den Preis ihres Lebens.
Doreen und Una werden
Boguslav
in eine geheime Feuerprobe gelockt,
und sie heiratet
um
Luis.
Ihren Wert zu beweisen. Una fällt total durch. Doreen besteht die Prüfung fast um den Preis ihres Lebens. Boguslav heißt Doreen gut und sie heiratet Luis. Die Hallen in Glas und Glas und Glas, ein wenig Holz, ein bisschen skandinavisch, die Schilder schwarz auf gelb, Terminal 1 und 2 und 3 und international neben Domestic. Der Shuttlebus, die vielen Busse, die 5 Scanner am Eingang, die vielen gezückten Pässe in Bordeaux, einer in Admiralsblau. Die ernsten Security-Menschen scherzen zwischen Nacktscannern und Röntgenförderband. werfen Blicke auf Bildschirme. Ein abwechselndes Starren und Wischen über öffnen Sie bitte Ihren Koffer, die Sprengstoffangst auditiv, das große Kofferrollen, diese vielen Menschen und Menschen und Menschen und Menschen und Menschen und ein nicht enden wollender Strom in Bewegung entlang gestellter Linien, die Durchsagen der Gates, wohin geht's? Der Duty-Free zwang die neugierigen, gelangweilten, gestressten Suchenden. Blicke, das Wiegen der Zusatzkilos, weder Mohnfelder, noch Hochwasser, noch Grasgeruch, noch fliegende Pilze. Die Vögel fliegen anders, die nicht enden wollenden Umarmungen.
Tatjana, die mit einem Unglück konfrontiert ist, versucht verzweifelt, der Katastrophe zu entkommen.
Tatjana rächt sich an Knut.
Tatjana rächt sich an einem Feind, Knut. Tatjana rächt sich an Knut, ohne zu wissen, dass er ihr Bruder ist. Tatjana wird verhaftet und von Leon ins Gefängnis gebracht. Leon ist ein Hüter des Gesetzes. Er wird bei einem Unfall getötet. Tatjana überlebt und entkommt leicht verletzt. Willi, der versucht, sich vor Tatjana zu schützen, schießt auf sie und tötet sie. Willis Freund, Boguslav, verschwindet auf mysteriöse Weise, während er in Tatjanas Gesellschaft ist. Willi wird wegen des Verdachts, Boguslav ermordet zu haben, verhaftet. Tatjana in ihrem Sarg und kurz vor der Beerdigung erwacht aus einer katalytischen Trance. Sie legt Gewichte in den Sarg, schließt ihn und schleicht sich unbemerkt aus der Aufbahrungshalle. Tatjana soll fälschlicherweise ihren Tod im Sturm erlitten haben. Tatjana, die vor dem Gesetz flüchtet, die offiziell als tot gilt, nimmt einen Decknamen an und flieht an einen entfernten Ort. Eine blasse, fast wächserne Oberfläche, sehr glatt vermutlich. Mit dem Zoomblick, die eleganten Kurven abfahrend, kann man sich im Velodrom vorstellen. Oder ausgewaschenes Vulkangestein, das in den dunkleren Eingang mündet. Bis feinste Härchen sichtbar werden, erstaunlich viele, dicht verteilt. Das feine Ohrläppchen verlockend bissfest. Boguslav ist Minister des Kirchengesangs. Boguslav ist ein Diener des Evangeliums. Boguslav, ein religiöser Lehrer der Leute, verirrt sich im Geheimen. Irrt sich, führt sich auf, verläuft sich in Geheimnissen, vertut sich, verrennt sich im Geheimen auf seiner menschlichen Seite. Boguslav, ein Pastor, kommt heimlich vom rechten Weg ab, wird zur Beute des Bewusstseins, wird Opfer seines schlechten Gewissens. Boguslav tat Martha Unrecht, der Frau, die er liebte, allerdings im Geheimen. Doch der gewiefte Boguslav erhält seine hohe Stellung in der Gesellschaft, während er es Martha überlässt, die Herzschmerzen und die Schande allein zu tragen. Boguslavs ganzes Glück besteht darin, sich von der Folter seines Gewissens zu befreien. Boguslav wird in den Ruin stürzen und Schande erleiden, wenn er seinen Plan ausführt, sich von seinem folternden Gewissen zu befreien. Boguslavs Ehrgeiz, der absolut notwendig ist für seine Glückseligkeit, ist es, aus der Welt rauszufallen, die ihn kennt. Boguslav lässt seinen Mantel auf einer Klippe an der Meeresküste liegen, wirft seinen Hut auf einen verkrüppelten Baum unterhalb des Rands und verschwindet von den Szenen, die ihn kennen. Boguslav ist ein Mann von Wohlstand und noblem Charakter, dessen Gewissen gequält wird von einer Überschreitung, die er in früheren Jahren begangen hat. Boguslav kehrt unter fiktivem Namen zum Ort seiner Herkunft zurück, wo er eine jugendliche Überschreitung, eine Übertretung voller jugendlichem Elan begangen hatte und versucht, nun als Unbekannter herauszufinden, erstens, ob seine jugendlichen Eskapaden vergessen und vergeben sind, zweitens, ob die Person, der er Unrecht getan hat, irgendwelche anhaltenden Schäden davongetragen hat. Außerdem wünscht Boguslav, drittens, Wiedergutmachung zu leisten in seiner angenommenen Person für die Vergehen seiner wahren Person und viertens, einen Ruf für gutes Benehmen und vornehme Ziele in der Gemeinschaft aufzubauen, bevor er seine wahre Identität zu erkennen gibt. Kurz, Boguslav ist ein Wanderer unter einer Wolke. Boguslav wandert unter Verdacht. Als Unbekannter kehrt er in seine Heimatstadt zurück, der Szene seiner jugendlichen Überschreitung. Boguslav als Unbekannter zurückkehrend in seine Heimatstadt verhindert einen Banküberfall. Boguslav, der lang schon Martha tief in seinem Herzen als die liebwürdigste und perfekteste aller Kreaturen ihres Geschlechts verehrt hat, kehrt in seine Heimatstadt nach einer langen Abwesenheit zurück und entdeckt, dass Martha ein schlechter Charakter geworden ist. Martha, unwürdig, gewinnt die Liebe des würdigen Boguslav. Und Martha, vorgebend würdig zu sein, erreicht sofort Würdigkeit, Wert, Bonität quasi und den Preis des Eheglücks und den Finderlohn, das Entgelt, den Preis, die Vergütung, die Belohnung des verheirateten Glücks.
Dunkle Knopfaugen, schwarz glänzende Hundeschnauze, euphorisches Schwanzwedeln, kurzhaarig, seidiges, lockiges Fell, weich, weich, wuschelig, wuschelig auch die Öhrchen und auf die Hinterpfoten, Vorderpfote rudert in der Luft und rudert und wufft, wufft. Janis ist Schriftsteller. Um herauszufinden, ob die Geschichte, die er im Sinn hat, jemand interessieren wird, beschließt er, diese an mehreren Fremden auszutesten und erzählt sie einer Gruppe von Fremden. Leon, Hedi, Martha und Una. In einer Version entwirft Janis sich selbst als den gaunerischen Helden der Geschichte, die er schreiben möchte, um zu sehen, wie es weitergeht und um ein bisschen Lokalkolorit reinzubekommen. Er verkörpert den Helden der Geschichte, die er schreiben wird, und wird in eine unangenehme Komplikation verwickelt. Er trifft auf die superreiche und aristokratische Luisa. Er, der sich mit seinem letzten Geld einen Anzug gekauft hat, um einen kurzen Flirt mit der High Society, der hiesigen Künstlerszene, zu haben, gibt sich als persischer Prinz mit Villa aus. Und sie verlieben sich. Oder Luisa, arm und bescheiden, aber romantisch, erhält unerwartet eine kleine Geldsumme. Sie tut so, als wäre sie schon immer reich und nobel. Sie trifft auf den vermögenden und einflussreichen Janis und sie haben einen One-Night-Stand. Luisas eigenartige Ticks lassen Janis argwöhnisch werden und denken, sie sei nur auf sein Geld aus. Luisa, eine Kriminelle auf der Flucht, nimmt einen falschen Namen an und lebt von Diebesgut. Janis, ein verkleideter Krimineller, trifft Luisa und sie verlieben sich nicht. Zuletzt erzählt Janis von einer Nacht, die er bei Luisa verbringt, die auf eine Wohnung eines Freundes aufpasst, solange dieser auf Urlaub ist, entdeckt, dass das Urteil über einen Unfalltod eigentlich das eines kalten, vorsätzlichen Mordes hätte sein müssen. Hedi, die ihren beschwipsten Freunden beim Tanzen zusieht, überlegt noch, ob Janis nicht doch der Kriminelle ist, der eigentlich für den Unfalltod verantwortlich ist und sich bloß als Schriftsteller ausgibt und geht dann doch mit ihm nach Hause.
Ein auf den ersten Blick gewöhnlicher Mischwald. Starke Buchen, einige Tannen, deren wippende Äste erst weit oben beginnen, viel Raum einnehmende Eichen. Leichte Birken, die sich gut in den mittleren Lagen eingerichtet haben. Je mehr der Blick von den vielfältigen Linien der Äste, Grüntöne der Blätter und borkigen Stämme hineingezogen wird und seine schweifende Distanz verliert, desto mehr wird deutlich, dass es in jeglicher Richtung und auf allen Ebenen nur dies gibt. Dichtestes Grün, das keinen Ausblick auf Himmel, keine Lichtung am Waldboden freigibt Nur Blätterkronen, Tannenschraffuren, verwachsenes Unterholz und verworrenes Gestrüpp. Kein Ausweg für die Augen, kein noch so schmaler Pfad, selbst für Tiere nicht. Allmählich wird spürbar, dann immer deutlicher, dass seit längerem schon kein einziger Laut zu hören war, außer dem auf- und abbrandenden Rauschen der Bäume. Kein Vogelruf, kein Rascheln im Unterholz und erst recht keine Stimmen, kein Atmen, außer dem eigenen. Hedi, vorübergehend verantwortlich für zwei schelmische, schädliche, spitzbübische Kinder, Cheyenne und Spirou, findet sich in mehr Dilemmata wieder, als sie erfolgreich bewältigen kann. Cheyenne wird von Willi entführt, der Lösegeld für sie fordert. Cheyenne entführt von Willi, der Lösegeld für sie fordert, ist eine lästige und naseweise Person. Und ihre Familie und Freunde sind sehr froh, sie los zu sein und werden nicht das Lösegeld zahlen. Cheyenne, entführt von Willi, der Lösegeld für sie fordert, macht Willi sein Leben derart zur Hölle, dass dieser selbst eine ordentliche Summe dafür bezahlt, Cheyenne wieder loszuwerden. Hedi, Single, nimmt es für ihre verheiratete Schwester Tatjana auf sich, sich um deren Kinder Cheyenne und Spirou zu kümmern, während diese im Urlaub ist. Hedi, verliebt in Una, aber zu spätreif und zu zaghaft, um ihr einen Heiratsantrag zu machen, ist zutiefst geschockt, als sie hört, dass Spirou, der von ihrer Leidenschaft weiß, in ihrem Namen um Unas Hand angehalten hat. Aber Hedi ist überwältigt vor Freude, als Una diesen annimmt.
Hedi rettet Cheyenne. Erstens aus einem brennenden Haus. Zweitens vor einem heranrasenden Zug. Drittens einem heranrasenden Auto. Viertens einer wild gewordenen Kuhherde. Hedi in diesem Rettungsakt verkrüppelt sich selbst fürs Leben. Hedi liebt Una, aber als Hedi ihr Unglück erleidet, schenkt Una ihre Zuneigung an Martha, Hedis Rivalin. Hedi unternimmt eine Seereise in der Hoffnung, so ihre Gesundheit wiederherzustellen. Hedi auf einer Seereise erleidet Schiffbruch und strandet auf einer verlassenen Insel. Hedi, von sanfter Herkunft und Aufzucht, findet sich isoliert in primitiver, unbewohnter Wildnis. Gezwungen, mit der Natur zu kämpfen, um ihre schiere Existenz. Hedi, eine moralisch überlegene Person, geworfen in eine wilde Umgebung, wird überwältigt von moralischer Niedrigkeit in der Person eines einheimischen Mädchens, Doreen. Hedi gräbt ein Loch für eine Tigerfalle und bestückt diese mit einem Pfund Ochsenfleisch als Köder. Hedi konstruiert eine verborgene Falle und eine ihr nahestehende Person, Cheyenne oder Spiro oder Doreen, fällt in diese Falle und kann nicht entkommen. Hedi konstruiert eine absolut tödliche Falle und fällt unfallmäßig in diese selbst hinein.
Von oben betrachtet schneckenförmig, Landart quasi. Von vorn, konstruktivistisch eher, die klaren, dunklen Parallelen zwischen den Fingern, heller die Knöchel, die Sehnen unter der Haut. Flüchtige Erinnerungen an Hähnchenimbiss, nachts im Stehen an der Ecke. Wobei es rasch verschwindet, das Bild, wie Sicht überhaupt, als die rapid mächtig reinfährt, die Faust. Knut untersucht den Mord an einem Freund, Pablo. Pablo versucht, seinen Freund Knut davon abzuhalten, eine unbesonnene
Tat auszuführen, die schicksalshafte Folgen hätte.
Pablo drängt seinen Freund Knut, bis dieser total besoffen ist, vergiftet und hilflos. Um ihn davon abzuhalten, eine rücksichtslose Tat auszuführen, die schicksalshafte Konsequenzen hätte. Knut redet auf diesen ein, mit ihm einen zu trinken, über den Arzt spottend, der es Knut verboten hat, sich geistigen Getränken hinzugeben.
Knut, durch den Einfluss eines rücksichtslosen Freundes Pablo, kommt zu seinem Tod, findet seinen Tod, kommt zu seinem eigenen Tod endlich.
Eine riesige Senke am Horizont umragt von zerklüfteten Bergkämmen, die noch einmal rötlich aufleuchten in den langen, flachen Strahlen der Abendsonne. Der Himmel ein transparentes Blau, von keiner Wolke getupft, durch das man meint, direkt ins Weltall schauen zu können. Auf dem sandig-steinigen Wüstenboden bis hinauf zu den Bergflanken eine schier unendliche Vielzahl von Agaven, Juckerpalmen und Kakteen, die ihre kräftigen Stummelarme trotzig nach oben strecken. Im Augenwinkel huscht ein Reptil in den Schatten, am Himmel ziehen einige Greifvögel ihre Runden. Nur scheinbar träge, jederzeit bereit, im Sturzflug auf leichtsinnige Beute niederzustoßen.
Pablo, aristokratisch, wohlhabend, romantisch, verliebt sich in Ottilie, eine bezaubernde Schurkin, die sich als eine vermögende Person von nobler Herkunft ausgibt. Eine bezaubernde Schurkin, die sich als eine vermögende Person von nobler Herkunft ausgibt. Pablo ist Besitzer eines Edelsteins, der so wertvoll ist, dass er Angst hat, ihn in der Öffentlichkeit zu tragen. So bewahrt er ihn in einem Tresor auf und trägt eine Replik davon, die von vergleichsweise geringem Wert ist. Die Tatsache, dass ihm der echte Stein gehört, ist bekannt. Und alle denken, die Fälschung sei das Original. Ottilie, die Gaunerin, Gesetzlose und Spielerin, gibt vor, eine ehrliche Frau zu sein, um eine Liebesaffäre mit Pablo anzufangen. Pablo, aus Angst, dass Ottilie ablehnt, denkt nicht mal daran, ihr eine Heirat vorzuschlagen. Ottilie fehlt der Mut, Pablo persönlich einen Vorschlag zu unterbreiten. So schlägt sie ihm das Vorhaben telefonisch vor. Pablo, der denkt, dass er einen Heiratsantrag von Ottilie erhalten hat, akzeptiert. Später erfährt er, dass es Martha war, die Ottilie vorgeschlagen hat, sie solle doch bei ihm um seine Hand anhalten. Pablo, der ständig Enttäuschungen in der Liebe erleidet, stellt sich seelisch-mental auf sein Schicksal ein. Ottilie, die ständig Enttäuschungen in der Liebe erleidet, stellt sich seelisch-mental auf ihr Schicksal ein.
In alle Richtungen erstreckt sich grau-weiße Decke aus kaschiertem Styropor, durchsetzt von stromsparenden Leuchtmitteln und Lüftungsschlitzen, bis sie am Rand der Hochhausetage auf eine der Wände aus Thermofenster trifft, die wegen der Klimaanlage nie zu öffnen sein werden, ganz zu schweigen von Suizidgefahren. Unter niedrigen Styroporhimmel ein exaktes Labyrinth von brusthohen Trennwänden, schallschluckend nach außen, nach innen teils persönlich gestaltet mit grellen Witzpostkarten, ausgebleichten Presseausschnitten oder Familienfotos. Vor den Aufzügen drei wächserne Grünpflanzen in Hydrokultur, die Kaffeeküche im Versorgungsblock in der Mitte der Etage, gleich weit entfernt von allen Fensterseiten. Schrankflächen und Pausentisch aus weißem Holzimitat, buntes Geschirr als fröhliche Farbtupfer. Martha, erleidend eine kränkende Verletzung aus den Händen von Anselm, nimmt sich vor, diesen zu töten, indem sie einen bestimmten Geruch verwendet,
Martha, eine kränkende Verletzung aus den Händen von Anselm erleidend, nimmt sich vor, diesen zu töten. indem sie einen bestimmten Geruch verwendet, der bei Anselm abergläubische Ängste auslöst.
Uschi versucht, das Mysterium eines eigenartigen Hauses zu enträtseln.
Uschi versucht, das Mysterium eines eigenartigen Hauses zu enträtseln.
Jasmin, während sie versucht, eine Unternehmung auszuführen, gerät allmählich unter den Einfluss einer
Anselm, während er es stand, verwandelt sich in einen See.
Im Anschluss an eine tragische Erfahrung, tiefste abergläubische Angst vor einem bestimmten Geruch.
Das Meer, auf offener See die Oberfläche. Ein Song, der nachts daherkommt, als samtiges Pantherfell, als Wellenbrecher, als Kreisgraben, als Wirbel, als ein kosmisches Hintergrundrauschen, als humane Tröpfchen, die auf Beinen schweben.
Jasmin, unterwegs auf einer städtischen Straße, erheischt einen Blick auf Jannis, einen fremden Mann, welcher die Ursache dafür war, dass Jasmin in ein verwirrendes Geheimnis hineingezogen wurde. Während Jasmin versucht, Jannis einzuholen,
Jasmin versucht, Jannis einzuholen, um von ihm Informationen zu erhalten.
Eine junge Künstlerin in bedürftigen Umständen wird geheimnisvoll
Doreen wird von Boguslav angeheuert,
ein geheimnisvolles Bild zu malen. Ein Geheimbild. Ein mysteriöses Gemälde. Ein Luxusloft auf einer ehemaligen Industrieetage. Auf zwei Seiten bodentiefe Fensterflächen, der Raum selbst ohne Wände, nur durch Regale und Ethnostoffe leicht unterteilt. In der Mitte des weitläufigen Wohnbereichs eine riesige Sofalandschaft in kräftigen Farben mit einladend weichen Kissen, langflorigem Teppich und niedrigem Glastisch, über dem eine Leuchtkugel zu schweben scheint. Links der freistehende Küchenblock in glänzendem Karmesinrot lackiert mit Dunstabzugshaube und Kühlschrank in Tresorgröße einer mittelständischen Bank. Geradeaus fällt der Blick auf eine mattierte Glasscheibe, hinter der sich die Silhouette der freistehenden Badewanne abzeichnet. Rechts das minimalistische Bett in Weiß, leicht erhöht auf Tatami-Matten vor einer sanft leuchtenden Schrankwand in Walnussholz. Una, genervt von einem bestimmten Objekt, zerstört dieses. Una zerstört ein bestimmtes Objekt, aber mysteriöserweise
Una,
taucht dieses
immer
wieder auf.
Genervt von einem bestimmten Objekt, zerstört dieses.
Wieder und wieder zerstört Una,
zerstört ein bestimmtes Objekt,
aber immer wieder
aber mysteriöserweise taucht dieses immer wieder auf.
Knut hat eine Schwimmweste erfunden
wieder
für Menschen,
wieder
die Schiffbruch erlitten haben.
Una, das Objekt.
Knut,
aber
um den Wert einer Schwimmweste zu beweisen, die Knut erfunden hat, zieht sich einen Gummianzug an, bläst diesen auf
hat
und
eine Schwimmweste
heimlich
für Menschen,
nachts über Bord,
die Schiffbruch erlitten haben.
Von einem Ozeandampfer auf
Knut,
hoher See.
Um den Wert einer Schwimmweste zu beweisen, die Knut erfunden hat, zieht sich einen Gummianzug an, bläst diesen auf und fällt heimlich nachts über Bord von einem Ozeandampfer auf hoher See. Auf offener See, die Oberfläche, ein Song, der nachts daherkommt als samtiges Pantherfell, als Wellenbrecher, als Kreisgraben, als Wirbel, als ein kosmisches Hintergrundrauschen, als humane Tröpfchen, die auf Beinen schweben.
Torben bestätigt, während er sich in einem abnormalen mentalen Zustand befindet, ein Einschreiben für eine wertvolle Sendung empfangen zu haben.
Torben bestätigt,
danach
während er sich
Torben
in einem abnormalen mentalen Zustand befindet,
die Sendung jemals erhalten
ein Einschreiben
zu haben.
Für eine wertvolle Sendung empfangen zu haben.
Torben hat in Torbens Besitz ein spezifisches Objekt, das zu jedem Moment Torben eine Katastrophe oder den
Torben.
Tod bringen kann.
Torben selbst unbekannt
Zwei,
hat in Torbens Besitz
Torben
ein spezifisches Objekt,
Gefahr,
das zu jedem Moment
Personen,
Torben eine Katastrophe oder den Tod
mit
bringen kann.
Umständen um, die Torben
Zwei,
jederzeit in eine Katastrophe
Torben,
stürzen
unbewusst
können,
jeglicher Gefahr,
die jederzeit
verkehrt mit Personen
über
oder geht
würden.
Unbewusst mit tödlichen Umständen um, die Torben
ist
jederzeit
Mitglied
in eine Katastrophe stürzen können, die jederzeit
alle
allergrößtes Unglück über Torben bringen mögen,
die Verfehlungen jedes einzelnen anderen Mitglieds zu rächen. Sie zu
Torben
ahnden,
ist Mitglied einer eigenartigen Geheimgesellschaft, in der sich alle Mitglieder gegenseitig unter Eid
eingebildet.
Geschworen haben, die Verfehlungen jedes einzelnen anderen
Mitglieds
zu
Torben ist Mitglied einer fremdartigen Geheimgesellschaft,
Sie zu ahnden,
in der alle Mitglieder rote
die Verfehlungen
Haare haben.
Jedes anderen Mitglieds
die Losung
zu
der Geheimgesellschaft
sühnen,
lautet,
ob real oder
ein
eingebildet.
Ein Ziegelkopf für alle. Alle Ziegelköpfe
Torben
für einen.
Torben ist Mitglied einer fremdartigen Geheimgesellschaft, in der alle Mitglieder rote Haare haben. In der alle Mitglieder rote Haare haben. Die Losung der Geheimgesellschaft lautet: Ein Mix aus mehreren Farben. Meeresblau, Türkisfarben, in die Iris eingelagert, ein grün-grau-gelb schimmernder Halbring um die Pupille, woraus sich die Augenfarbe ergibt. Dem Auge, dem Blick, dem Lichteinfall, den Lichtverhältnissen, dem Katzenauge, dem menschlichen Katzenauge, dem Blick der Liebenden, dem liebenden Blick und was sich darin spiegelt, sich das Gespiegelte, der Nahpunkt, die Anpassung, die Blende und wann sie sich schließt, das Öffnen und die Wichtigkeit der Wimpern.